SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christina Hartauer. Hallo und guten Tag. Hier im Lesenswert-Magazin treffen wir heute auf eine Berliner Kiez-Legende, auf Tweed Weber ganz im Norden Schottlands und auf ein Virus, das Erinnerungen frisst. Und wir nehmen den Hype um die italienische Autorin Beatrice Savioni unter die Lupe. Sie ist erst Anfang 30 und feiert schon einen unglaublichen Erfolg. Ihr erstes Buch Malnata wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Demnächst gibt es auch eine Verfilmung. Jetzt schreibt Beatrice Savioni die Geschichte über zwei sehr unterschiedliche Freundinnen weiter. Malacarne heißt der neue Band, der in den 1940er Jahren spielt. Wir besprechen mit der Italienkennerin Maike Albart, ob auch Band 2 dem Erfolg gerecht wird. Als erstes lernen wir nun eine Berliner Kiez-Legende kennen, Martha E. Um die alte Frau, die ärmlich gekleidet durch Schöneberg spaziert ist, ranken sich zahlreiche Geschichten. Shelley Kupferberg erzählt sie uns und sie lüftet manches Geheimnis. Mit Shelley Kupferberg spreche ich gleich. Zuerst noch etwas Musik, die kommt heute von der britischen Sängerin und Songwriterin Arlo Parks. Die 25-Jährige hat ein neues Album und daraus hören wir Get Go. Es gibt wahrscheinlich in jeder Nachbarschaft so richtige Typen. Menschen, die auffallen, die man vom Sehen kennt. Aber was ihre Geschichte ist, das weiß niemand so richtig. So war das auch bei Martha E. Sie hat quasi zum Inventar des Berliner Stadtteils Schöneberg gehört. Ende der 1990er Jahre, da war sie eine alte Dame, die durch den Kiez gewandert ist, in abgelaufenen Pantoffeln und in geflickten Kleidern. Dabei soll sie aber gar nicht so arm gewesen sein. Ihr gehörte angeblich ein ganzes Wohnhaus in Schöneberg. Ein Nazi soll es ihr im Zweiten Weltkrieg geschenkt haben. War Martha E. also in Wahrheit Millionärin oder was hat es mit diesem Haus auf sich? Diesen Fragen geht die Journalistin und Autorin Shelley Kupferberg nach in ihrem Roman Stunden wie Tage. Was sie über die mysteriöse Martha E. herausgefunden hat, darüber spreche ich mit ihr. Guten Tag, Shelley Kupferberg.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Sie haben Martha also zur Hauptfigur ihres Romans gemacht. Sie selbst leben auch in Berlin. Haben Sie sie denn mal persönlich getroffen?
Ja, ich lebe tatsächlich auch in diesem Stadtteil Berlin-Schöneberg. Und bevor ich dort einzog und öfter dort aber schon unterwegs war, unter anderem auf Wohnungssuche, fiel mir eben jene alte Dame auf, die Sie gerade so schön geschildert haben, mit schlohweißen, langen Haaren, die reichten ihr bis in die Kniekehlen und waren total verfilzt. Und dieses abgewetzte Äußere, das hat mich so berührt. Ich dachte, Mensch, so eine alte Frau auf der Straße, wie schrecklich ist das denn? Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, dass sie irgendwie ganz beliebt war, offensichtlich, denn überall hielt sie einen kleinen Schwatz. Die Ladeninhaber, die kannten sie. Sie bekam etwas zu trinken angeboten, wo sie eben strandete. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, wer ist denn diese Dame? Lebt die auf der Straße? Dann hieß es, nö, die ist Millionärin, Hauseigentümerin. Sie tarnt sich nur. Sie möchten nicht, dass man das sieht, dass es ihr gut geht. Ich sagte, ja, das ist ihr gut gelungen. Und das warf für mich schon mal so ein paar Fragen auf, die ich dann Jahre später, 20 Jahre später, Martha lebt nicht mehr, nochmal aufgegriffen habe und recherchiert habe.
Genau, ich stelle mal Martha kurz vor, was ich quasi von Ihnen erfahren habe. Also sie war eine Hausbesorgerin in diesem Haus in Schöneberg, das ihr angeblich gehören soll. Und dieses Haus, das hat einem jüdischen Kaufmann gehört, namens Henry Berkowitz. Und als Hausbesorgerin hat Martha eben in diesem Wohnhaus gewohnt. Sie musste die Mieten eintreiben, sich um Reparaturen kümmern, das Treppenhaus wischen. Das war eben so ein, wie man es kennt aus Berlin, so ein großes Altbauhaus mit Wohnungen. Welches Verhältnis hatte Martha denn zu dieser jüdischen Familie, der dieses Haus gehört hat?
Wie sich herausstellen sollte, während meiner Recherche im Laufe der Jahre eine ziemlich enge Beziehung. Denn das war für mich das zweite Rätsel, das es zu lösen gab, auf der Reise, in meiner Recherche zu dieser Martha. Ich habe mir die Grundbuchakte des Hauses zu Gemüte geführt und erfuhr eben, dass sie Hausbesorgerin war bei diesem jüdischen Brüderpaar Berkowitz. Und dann fragte ich mich, Moment mal, jetzt wird's ja immer spannender, denn das Gerücht war, sie solle sich mit nicht legalen Mitteln dieses Haus ja ergattert haben und wurde später zur Eigentümerin, all dieweil sie eine Affäre hatte während der Nazizeit mit einem hochstehenden Nazi-Beamten, der angeblich am Schluss des Krieges sagte, so, hier hast du das Haus, die kommen eh nicht zurück und du schweigst über unsere Affäre. Soweit das Gerücht, dass es tatsächlich über diese Martha gab. Und als ich die Grundbuchakte zum Haus las, sah ich eben, dass sie Hausbesorgerin bei diesen jüdischen Eigentümerinnen war. Und ich fragte mich umso drängender, wie kommt die Hausbesorgerin dazu, irgendwann Hauseigentümerin zu werden? Was war da wirklich los? Und ich konnte schon anhand dieser Grundbuchakte ein wenig ablesen, dass offenbar eine relativ enge Beziehung im Laufe der Jahre bestand zu dieser Familie Berkowitz. Sie sagten es gerade, Henry Berkowitz, einer der Hauseigentümer, zusammen mit seinem Bruder Ber Berkowitz, hatte er mehrere Immobilien in Berlin. Und im Zentrum meiner Geschichte steht vor allem der Henry Berkowitz. Ich erfuhr nämlich von ehemaligen Nachbarn, die ich probierte ausfindig zu machen, dass die Martha ab und an von diesem Henry Berkowitz sprach und sagte, ach, so ein fescher Mann, den hat sie offenbar sehr gemocht und vor allem gemocht hat die Martha seine Adoptivtochter Liane Berkowitz. All das konnte ich nicht nur aus nachbarlichen Erzählungen rekonstruieren, sondern ich habe mir auch die Entschädigungsakte der Familie Berkowitz besorgt und konnte auch anhand derer einige spannende Informationen herausfiltern. Als ich den Namen Berkowitz las, da machte es bei mir irgendwie Kling im Hirn. Ich dachte mir, Berkowitz, diesen Namen, den kenne ich irgendwie, der ist so selten nicht, aber dennoch, es gibt in Berlin-Friedenau, einem anderen Stadtteil, einen Liane-Berkowitz-Platz. Und Liane Berkowitz war eine junge Frau, die sich widerständig verhielt während der Nazizeit und dafür wirklich, ja, ganz schrecklich bestraft worden ist. Sie war Mitglied eines Netzwerkes, das die Nazis die Rote Kapelle später nannten. Und ich fragte mich, wer weiß, vielleicht hat die Liane Berkowitz mit dieser Berkowitz-Familie des Hauses was zu tun. Und es war tatsächlich so. Es war die Adoptivtochter von Henry. Und da wurde ich dann so richtig neugierig und wollte wissen, wer hat hier was mit wem zu tun und wie viel wusste Martha von diesen, ja, politischen Aktivitäten der Liane? Welches Verhältnis hat sie zu ihr gehabt? Sie hat offenbar ein sehr enges zu Liane Berkowitz gehabt, denn Martha war kinderlos. Henry Berkowitz brachte gerne sein Töchterchen ab und an zur Arbeit mit in das Wohnhaus, wenn es irgendwas zu besprechen gab. Und die Martha kümmerte sich ganz, ganz rührend um diese Tochter.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Strang in ihrem Roman, die Beziehung zwischen Martha und Liane und das, was eben Liane da noch zustößt. Sie hatten es eben gesagt, Liane war Teil dieses Widerstandsnetzwerkes Rote Kapelle und wurde auch von der Gestapo verhaftet. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch wissen, Martha bleibt ja eben, das deutet sich ja jetzt eben auch schon an, sie bleibt ja während des Zweiten Weltkrieges in diesem Wohnhaus in Schöneberg. Sie hält da die Stellung. Wie hat sich denn Martha in der Nazizeit zum Faschismus positioniert? Eben als Nicht-Jüdin, als eine sehr katholische Frau.
Ja, das ist eine gute Frage. Sie war eigentlich eine ganz unpolitische Person. Sie und ihr Mann Willi, die hielten sich aus allem raus. Die waren sehr arbeitsam, sehr genügsam, sehr bescheiden. Martha, wie Sie sagten, katholisch, sehr fromm und absolut zuverlässig. Was mich so faszinierte, sie kam aus ganz einfachen Verhältnissen und sie hatte sich wohl oder übel den Zeitläuften zu stellen, die ja gerade für Juden und Jüdinnen nicht einfacher wurden. Und ihre Arbeitgeber waren nun mal Juden und so hat sie relativ unmittelbar mitbekommen, dass die Zeiten immer schlimmer werden für genau diese Menschen und somit auch indirekt für sie, weil sie ja Hausangestellte dieser Brüder war. Das heißt, sie hatte sich zu verhalten und das tat sie auf eine ganz stille, aber sehr aufrechte Art und Weise. Mich hat interessiert überhaupt, wie ging die Martha damals durch die Straßen dieses Kiezes. Ich habe auch ganz viele Geschichten über diesen Kiez recherchiert, ganz viele Personen des Kiezes mit eingebracht in diese Geschichte, deren Leben ich rekonstruiert habe anhand von Archivunterlagen und alten Erzählungen. Denn dieser Kiez war ein ganz besonderer. Die Rote Insel, so nannte man diesen Teil Schönebergs auch, deren Rand dieses Haus steht bis heute. Und diese Rote Insel war geprägt durch das Proletariat, durch Kommunisten, durch die Arbeiterschaft, war also widerständig, als die Nazis aufkamen. Und die Martha macht dort ihre Hausbesorgung tagtäglich. Sie kennt also alle Gewerbetreibenden und bekommt eben mit, wie sich die Zeiten verändern, wie immer mehr Menschen, Männer mit braunen Hemden da auf den Straßen zu sehen sind. Es gibt ganz heftige Schlägereien auf den Straßen. Die sind alle verbrieft. Die kann man auch in historischen Zeitungen nochmal nachvollziehen. Und die Martha verhält sich zu alledem. Sie verhält sich dann auch als Liane politisch aktiv wird, was sie so direkt nicht mitbekommt. Aber als sie dann gefasst wird, ist die Martha eine ganz wichtige Stütze für die Familie. Und auch nach dem Krieg im Entschädigungsverfahren wird sie sich unglaublich für diese Familie stark machen und einsetzen. Sie war eine stille Heldin, aufrecht. Ich würde sagen, sie hatte ihr Herz auf dem richtigen Fleck. Und sie hat nie über das gesprochen, wie sie diese jüdische Familie unterstützt hat oder wie sie in der Zeit überhaupt durchs Leben ging. Und ich dachte mir irgendwie, ja, das muss mal erzählt werden, weil das wirklich ganz stark ist und ganz stark wirkt und auch widerständig wirkt.
Was würden Sie sagen, wofür steht diese Figur Martha für Sie? Was kann man vielleicht anhand von ihr auch erzählen über das Leben in Schöneberg in Zeiten des Faschismus?
Ja, diese Aufrichtigkeit, die hat mich vor allem sehr beeindruckt. In ganz kleinen Dingen. Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, offenbar. Sie war eine sehr strenge Hausbesorgerin und sie war eben ganz korrekt. Ja, zum Beispiel hat sie eine alte jüdische Nachbarin, Putti Levin, die spielt auch eine Rolle in dem Buch. Um die hat sie sich ganz rührend gekümmert, als die alt und gebrechlich wird und als die Restriktionen gegen Juden immer schärfer wurden. Martha hat geschaut, dass sie Essen besorgt für Putti Levin, die ja kaum noch Möglichkeiten hatte, aus dem Haus zu gehen. Sie hatte keine Verwandtschaft. Und da habe ich beispielsweise auf dem nahegelegten Markt, auf dem Schöneberger Markt, den es bis heute gibt und den es schon vor mehr als 100 Jahren gab, herausgefunden, dass es einen Stand gab eines Gemüsehändlers, der für Verfolgte, politisch Verfolgte, immer ein bisschen mehr in die Tüte gegeben hat. Und Eingeweihte wussten also, an diesem Marktstand gibt es genau dies. Ich lasse die Martha also dort zum Beispiel hingehen. Ich erzähle aber auch von Figuren wie einem Menschen, den es auch auf der Roten Insel gab. Das ist verbrieft, der zum Beispiel während der Nazizeit immer mit zwei Aktentaschen an jeder Hand eine herumlief. Warum? Um den Nazi-Gruß nicht machen zu müssen, den Hitler-Gruß. Das hat mich tief beeindruckt. Und all diesen Figuren, ja, wird die Martha begegnen und sich auch sehr aufrecht in dieser ganzen Zeit positionieren, in kleinen Dingen, indem sie zum Beispiel, und so klein sind sie gar nicht, also Putti Levin versorgt mit Lebensmitteln, als dies immer schwieriger wird, indem sie auch die Putti Levin in den Luftschutzkeller bittet, als dies eigentlich für jüdische Menschen überhaupt nicht mehr während der Luftangriffe über Deutschland erlaubt war. Sie hat also in dem ganz Alltäglichen unglaublich praktisch gehandelt. Einige Dinge konnte ich verifizieren, andere sind fiktionalisiert. Aber für mich steht sie eben für eine Aufrichtigkeit in kleinen und größeren Dingen, ohne daraus gleich ein Politikum zu machen oder sich als besonders politisch zu bezeichnen. Ich denke, aus der Nächstenliebe heraus, des Katholizismus, des Christentums hat sie vor allem gehandelt.
Frau Kupferberg, sollen wir zum Schluss noch kurz auflösen, was denn an diesem Gerücht dran ist mit dem Wohnhaus in Berlin-Schöneberg, das angeblich Martha gehört? Was können Sie da verraten?
Verraten kann ich, dass es nicht wahr ist.
Dass ihr das Haus gehört oder sie das von einem Nazi-Beamten geschenkt bekommen hat?
Wahr ist, dass sie tatsächlich Eigentümerin des Hauses geworden ist, Anfang der 60er Jahre. Aber es hat nichts, und zwar gar nichts mit dem eigentlichen Gerücht zu tun. Es ging mir auch darum, sie ein wenig zu rehabilitieren. Sie hat dieses Haus irgendwann für einen ganz günstigen Preis angeboten bekommen von den Brüdern Berkowitz aus Dank. weil sie sich einfach so sehr für diese Familie eingesetzt hat. Sie hat sich sogar angeboten, im Entschädigungsverfahren für die Familie Berkowitz nach dem Krieg als Vormund zu fungieren. Und ich glaube, das macht man nicht, wenn man nicht wirklich engagiert ist. Das ist ja nichts, was vergnügungssteuerpflichtig ist und war. Aber Martha hat sich dafür verwendet und unglaublich gekämpft, dass wenigstens die zurückgebliebene Mutter von Diane Berkowitz und Frau von Henry Berkowitz, Katharina, die in Berlin zurückblieb, denn Henry ging nach London ins Exil, dass sie eine Entschädigung bekam.
Die Journalistin und Autorin Shelley Kupferberg über ihren Roman Stunden wie Tage. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen und hat 272 Seiten. Shelley Kupferberg, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Und gleich geht es hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin auf die äußeren Hebriden, die Heimat des Tweetstoffes. Dorthin entführt uns der Booker-Preisträger Douglas Stewart in seinem neuen Roman. Blue Disco von Arlo Parks hören wir hier in SWR Kultur. Und jetzt geht es um ein Buch, das noch bevor es erschienen ist, schon für Aufregung und große Worte sorgt. Ein Roman, wie er nur alle 10, 15 Jahre vorkommt, von einem unserer größten Schriftsteller. So etwa loben Daniel Schreiber und Bernardine Evaristo ihren Schriftstellerkollegen Douglas Stewart in den Himmel. Es geht um sein neues Buch John of John. Es ist sein dritter Roman. Für seinen ersten, Shaggy Bane, da hatte der Schotte den renommierten Booker Prize gewonnen. In John of John geht es nun ganz weit in den Norden, auf die äußeren Hebriden, eine Inselgruppe vor der schottischen Küste am Rand Europas. Eine karge, windige Landschaft, in der Schafe und Tweedweber ihre Heimat haben und den berühmten Harris Tweed in Handarbeit produzieren. Dorthin kehrt ein junger Mann zurück. Er wollte seine Herkunft hinter sich lassen, aber nun kommt er zurück. Dein Ständer stellt uns den Roman vor.
Wieder nach Hause zu kommen, das ist für Cal hart. So hart, dass er seine Ankunft sorgfältig plant und eine Ecstasy-Pille nimmt, um die Überfahrt auf die Insel, auf der sein Vater und seine Großmutter leben, angenehmer zu gestalten. Dieser Plan, so weich wie möglich in der harten Heimat zu landen, der geht natürlich schief. Die Batterien seines Walkmans, der Roman spielt Anfang der 1990er Jahre, sie geben den Geist auf, der Regen durchweicht Cals Kleidung.
Sein ganzer Besitz passte in einen Rucksack und eine halbe Mülltüte. Er hatte weniger als 10 Minuten gebraucht, um 4 Jahre seines Lebens zu verstauen. Er hatte ein bisschen länger gebraucht, um sich selbst zusammenzupacken, all die Eigenschaften zu verbergen, die sich auf dem Festland allmählich entfaltet hatten. Und als er durch die Kabine ging, fragte er sich, ob er nicht immer gewusst hatte, dass sie ihn irgendwann zwingen würden, zurückzukommen.
Man würde Cal ja gern eine Tarnkappe wünschen, um unauffällig heimzukehren. Tatsächlich aber wird er gleich auf der Überfahrt erkannt und in der kleinen Inselwelt der schottischen äußeren Hybriden wird Cal als der erkannt, der er für die Menschen hier ist. John Callum MacLeod, der Sohn seines Vaters John MacLeod. Auf der Insel ist Cal also wieder John of John, der Sohn von John. Genau aus dieser eindeutigen Herkunft war Cal nach Edinburgh geflohen. Cal ist schwul, er trägt grüne Haare, er war auf einer Modehochschule, er hört Grunge und nimmt Drogen. Allein diese Konstellation, der verlorene Sohn, der gescheiterte Sohn kehrt nach Hause zurück. Sie könnte genug Stoff für einen Roman abgeben, aber was Douglas Stewarts John of John zu einem so guten Roman macht, Stewart lässt Cal eben nicht wie einen Trainspotting-Charakter mit Drogen und Popkultur über die Insel stolpern. Stattdessen stellt Douglas Stewart Cal zwei ebenbürtige Charaktere an die Seite, die Großmutter Ella und Cals Vater John, die beide in einer klaustrophobischen Hütte auf der kargen Insel leben und altern, Schafe züchten und Tweed weben. Echte Schönheit, die erleben Cal und sein Vater gemeinsam in den Schattierungen des Tweeds, den sie in ihrer dunklen Hütte weben.
Er ging zu den Brettern mit den Garnen. Auf der ganzen Welt war dieses Regal Cals liebster Ort. Die Fächer waren voll mit Hunderten von Garnen in allen romantischen Farben Schottlands. Farn und Moorhuhn, Ginster und Heidekraut, Regen und Moos, das gebeutelte Rosa einer Säufernase und ein bleiches, verkatertes Weiß. Dazwischen gab es punkige Neonpinks und ätzende Gelbs, aggressive Töne, vor denen die Leute zurückwichen, bis sie den fertigen Stoff vor sich hatten und sahen, wie meisterhaft John die sauren Grüns mit Weizen und Nachtschatten mischte, bis eine Frühlingswiese voller Glockenblumen herauskam.
Das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn, es endet mit dem Vater, der den heimgekommenen Sohn aufnimmt. Douglas Stewart schreibt dieses Gleichnis fort. Wie gehen Vater und Sohn nach der Heimkehr miteinander um? Machen sie sich Vorwürfe? Wie viel Liebe steckt in ihnen? Was weiß man eigentlich über die anderen Mitglieder der eigenen Familie? Im Interview mit seinem Verlag hatte Stewart Geheimnisse und Liebe in der Familie als die zentralen Themen des Romans bezeichnet.
In diesem Buch geht es um Geheimnisse. Und obwohl meine Charaktere sich wirklich als Familie lieben, gibt es viele Dinge, die ungesagt bleiben. Niemand kennt einen so gut wie die eigene Familie. Aber auch vor den Menschen, die man am besten kennt, verbirgt man Dinge. Das gilt für uns alle, aber besonders für queere Menschen. Ich wollte über dieses Trio schreiben, das am Rand des Meeres lebt und arbeitet, die zusammen essen, die sich lieben und zusammen beten. Und doch, sie kennen sich gar nicht.
Die Liebe zwischen Vater und Sohn aber, sie ist auch gewaltvoll, wie aus dem Alten Testament. Schließlich sind die wenigen Menschen auf den Inseln strenge Calvinisten. Sünde, Schuld und Gott sind hier wichtige Konzepte. Homosexualität ist so wenig vorstellbar wie 30 Grad im Schatten. In einer der vielen Rückblenden, mit denen der Roman Cals Kindheit beschreibt, will John seinem 9-jährigen Sohn das Schwimmen beibringen, erfolglos. Und John wirkt hier selbst wie ein harter Gott, der ein zu weiches Kind bestraft.
John griff ihm ins Genick. Seine Finger waren so lang, dass er mit einer Hand fast Cals Hals umfasste und schleppte seinen Sohn wie einen Welpen, den er ertränken wollte, in die Brandung. Dann hob er ihn hoch und warf ihn ins Wasser. Weit über das Türkisblau hinaus, tief in den schwärzesten Teil des Meers. Cal drehte sich in der Luft, ein wirbelndes Bündel Körperteile, und durchschlug mit den Schulterblättern die Oberfläche.
Douglas Stewart verlangt seinem Lesepublikum einiges ab, wenn er diesen schlagenden, schlechten Vater John im Verlauf des mehr als 500-seitigen Romans zu einem nachvollziehbaren und sogar liebenswerten Charakter macht. Der ebenso wie sein Sohn schwul ist, der seine Sexualität mühsam verborgen hält und versucht, die Tradition der Insel und sein eigenes Begehren irgendwie zu vereinen. In seinem Booker-Prize-Roman Shaggy Bane hatte Douglas Stewart einen schwulen Jungen aus einer Sozialsiedlung in Glasgow und dessen zärtlich kompliziertes Verhältnis zur Mutter geschildert. In mancher Hinsicht wirkt es nun, als wäre John of John ein Echo von Shaggy Bane, als hätte Stewart die Wohnsilo-Bewohner Glasgows auf den unwirtlichen Inseln im Nordwesten Schottlands ausgesetzt. Dorthin also, wo es wenig Ablenkung, dafür aber Schafe und Traditionen gibt und noch mehr Raum für Fragen wie: Wer bin ich und wen lassen mich die anderen sein? Schade, dass Stewart den Booker Prize schon einmal gewonnen hat. John of John ist ein Leseerlebnis.
Das findet Daniel Stender. Er hat uns hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin den Roman John of John von Douglas Stewart vorgestellt. Das 560 Seiten starke Buch ist bei Hansa Berlin erschienen. Aus dem Englischen hat es Sophie Zeitz übersetzt. Und nach etwas Musik sprechen wir über die Bestseller-Autorin Beatrice Salvioni und die Fortsetzung ihrer Buchreihe über zwei ungleiche Freundinnen. Living in fiction for tonight. Jumped into my jet and we rode together, telling me about her day. It was kinda tender, it felt like surrender, getting close to corners. I've been thinking about the way I tried.
chase, thinking about the way I can't detach, cause I just wanna stay.
Wer da mal Nata auf der Straße begegnet, bekreuzigt sich und sucht schnell das Weite, denn sie soll Unheil bringen, allein mit ihrer Stimme könne sie Menschen töten. Das ist das Gerücht, das über das Mädchen Maddalena verbreitet wird. Sie ist diese Malnata, die Unheilbringende. Mit schmutzigem Gesicht, mit zerschlissenen Kleidern und wildem Blick tut sie, was sie will. Zu ihr magisch angezogen fühlt sich Francesca, die aus gutem Hause kommt. Von diesen beiden ungleichen Freundinnen erzählt die Autorin Beatrice Salvioni in ihrem Debütroman Malnata. Mit dem Buch hatte sie auf Anhieb riesigen Erfolg, auch über Italien hinaus. In 35 Sprachen wurde Malnata übersetzt. Das Buch endete damit, dass die beiden Freundinnen auseinandergerissen werden. Maddalena wird verurteilt, sie soll den Sohn eines Faschisten ermordet haben. Wie es mit ihr weitergeht, das erfährt man nun im zweiten Band. Er heißt Malacarne. Ob dieser zweite Band an den Erfolg von Band 1 anknüpfen kann, darüber spreche ich mit der Literaturkritikerin Maike Albart. Sie ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag, Maike Albart.
Guten Tag, hallo.
Malacarne heißt jetzt der zweite Band von Beatrice Salvioni. Wer oder was ist eine Malacarne?
Es ist fast eigentlich gleichbedeutend mit Malnata. Die Kinder haben diese Beschimpfung dann ja wie einen Ehrentitel getragen. Sie waren zu viert ein Kleeblatt. Es gab auch noch zwei Jungen. Und jetzt Malacarne ist wieder ein Begriff für Niederträchtigkeit. Und so wird nun die Ich-Erzählerin Francesca auch genannt. Es sind ganz einfach Bösewichte oder Halunkinnen, könnte man vielleicht auch sagen. Es ist einfach ein Begriff, der darauf hinweist, dass es üble junge Frauen sind.
Also Francesca ist die Malacarne, Maddalena ist die Malnata. Das sind die beiden Freundinnen, die hier im Vordergrund stehen. Das Ganze spielt in der Lombardei, in der Stadt Monza. Wie spinnt Beatrice Salvioni die Geschichte zwischen diesen beiden Freundinnen weiter? Und man muss vielleicht noch dazu sagen, das Ganze spielt ja auch in den 30er Jahren, 1930er Jahren.
Ja, wir sind jetzt angekommen im Jahr 1940. Es gibt einen Zeitsprung. Maddalena wurde interniert in ein Irrenhaus für Frauen und wird da offenkundig auch schlecht behandelt. Darüber weiß Francesca aber nicht. Sie hat ihr immerzu Briefe geschrieben und es kommt heraus, das ist der Auftakt des Romans, dass ihr Vater, der ihr das versprochen hatte, diese Briefe nicht zugestellt hat. Und daraufhin läuft sie weg von zu Hause. Sie ist jetzt 16, 17 Jahre alt und darf das natürlich eigentlich nicht. Auch in Italien wurde man mit 21 Jahren erst vollmündig und sie schlüpft unter bei einem gemeinsamen Freund, dem Sohn des Obsthändlers Noé. Und dort versucht sie, sich so ein neues Mädchenleben aufzubauen. Sie hilft ihm bei der Auslieferung des Obstes. Und der Freund, der aus diesem Kleeblatt noch übrig ist, Matteo, der kümmert sich, er ist inzwischen ein Faschist und musste für Mussolini in Äthiopien kämpfen, ist auch ausgezeichnet, aber hat ein steifes Bein um die Entlassung Maddalenas. Also er hängt an dieser alten Freundin und so nimmt die Geschichte dann ihren Lauf. Es ist mit unheimlich vielen, ja, Deus ex machina Coups und Showdowns durchsetzt. Also Beatrice Salvioni lässt nichts aus. Es gibt auch so eine subkutane, erotische Spannung zwischen diesen beiden Freundinnen. Und Francesca missversteht aber eigentlich, als Maddalena dann endlich zurück ist, wie tief sie verwundet ist seelisch. Also wie sehr sie auch diese Zeit in dem Irrenhaus mitgenommen hat und gezeichnet hat. Und die beiden Freundinnen haben aber immer noch etwas gemeinsam und sie sind sehr innig miteinander verbunden.
Das ist also so die Beziehung zwischen den beiden. Natürlich spielt die Zeit, in der das Ganze spielt, auch eine wichtige Rolle. Sie hatten es gesagt, in den 40er Jahren in Italien, der Faschismus, Mussolini. Genau, wie wirkt sich dieser politische Hintergrund oder welche Rolle spielt dieser politische Hintergrund für die Geschichte und eben für die Freundschaft von Francesca und Maddalena?
Ja, das ist ganz zentral. Beatrice Salvioni arbeitet diese Zeit auf. Das ist so etwas wie ein Hintergrundrauschen. Francesca ist erst unpolitisch und interessiert sich wenig für die Verhältnisse. Sie merkt natürlich immer wieder, dass es eine patriarchale Gesellschaft ist, dass sie sich beugen muss. Sie heiratet dann schließlich ja auch diesen Neue, aber sie entscheidet ganz für sich, dass sie sich dem Widerstand anschließen will. Und da wird sie dann auch sehr draufgängerisch und auch sehr erfinderisch. Da hat sich Beatrice Salvioni inspirieren lassen von etlichen Büchern. Es gab übrigens sogar auch mal ein Sachbuch, das Malacarne hieß. Also sie hat diesen Titel einfach übernommen von einer Historikerin, Anna Carla Valeriano. Und sie zeichnet dann, Salvioni zeichnet diese Francesca auf eine Weise, dass die eigentlich dieses sehr Herausfordernde, das Mutige der Freundin Maddalena übernimmt, während Maddalena sich aus strategischen Gründen, es gibt auch da, ich will da nicht zu viel verraten, Zwischenfälle, auf die andere Seite schlägt, also auf die Seite der Faschisten, weil sie dort ganz einfach einen Mann findet, der ihr Schutz bietet. Und diese Umkehr eigentlich der Charaktereigenschaften, das ist so ein dynamisches Element und gleichzeitig die Freundinnen spiegeln sich ineinander, sind sie einander eigentlich fast verfallen.
Es gab vor, ich habe nachgeguckt, genau 15 Jahren schon mal eine Buchreihe über ja, Frauenfreundschaft, die einen regelrechten Hype ausgelöst hat, Meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Das war eine, so wurde es damals beworben, neapolitanische Saga aus den 1950er Jahren. Jetzt schreibt eben Beatrice Salvioni wieder eine historische Romanreihe über zwei ungleiche Freundinnen. Warum haben Frauenfreundschaften gerade Hochkonjunktur? Vielleicht auch gerade in Italien?
Ja, es ist einfach ein Beziehungsgeflecht, das hochinteressant ist. Ich muss aber sagen, dass Elena Ferrante, die ja dann praktisch 70 Jahre abdeckt, es geht ja bis in die 10er Jahre dieser Freundschaft und dieser sehr ambivalenten Beziehung, da schon eine hochinteressante Frauenfigur, die auch sehr viel vielschichtiger ist, als die Figuren von Salvioni geschaffen hat. Das ist ein Beispiel, auch wenn es sehr süffig erzählt ist und absichtlich so als Reihe konzipiert mit vielen Cliffhangern, dass Salvioni auf jeden Fall im Kopf hatte. Und wenn wir so ein bisschen zurückschauen in die Literaturgeschichte, dann gab es immer große Romane über Frauenfreundschaften. Also mir fiel als erstes ein Doris Lessing aus den 60er Jahren, bei uns erst sehr viel später erschienen, das Goldene Notizbuch. Das ist der Inbegriff einer Frauenfreundschaft. Dann gibt es ein großartiges Buch, das ich auch jedem empfehlen kann, Margaret Atwood, Katzenauge von 2017. Da finde ich, steht so die Ambivalenz und auch der Hass, den Freundinnen aufeinander entwickeln können im Mittelpunkt. Und Meine geniale Freundin 2011 fing diese Reihe an, 4 Bände. Da gibt es eben diese ungezügelte, sehr quecksilbrige und ambivalente Lila und auch eine zweite, die Ich-Erzählerin ist. Und auch hier, finde ich, gibt es einen Fehler bei Beatrice Salvioni, denn ihre Ich-Erzählerin Francesca ist ja in dem Moment, in dem wir diesen Roman Malacarne aufschlagen, erst 17 Jahre alt. Und sie ist viel zu klug und viel zu reflektiert für eine 17-Jährige. Also sie hat Vorstellungen davon, wie es aussehen könnte in Maddalena. Also manchmal missversteht sie sie auch, aber sie sagt dann so etwas wie, du hast dich verändert, ich weiß nicht, wie ich mit deiner Angst umgehen soll. Und das sagt eine 17-Jährige, die nicht einmal das Gymnasium beendet hat, in den 40er Jahren in der italienischen Provinz garantiert so nicht. Und das war bei Ferrante besser gelöst, weil die sich eine Erzählerin ausgedacht hat, die eben schon in ihren 70ern ist und die dann zurückblickt auf die Kindheit. Also hier gibt es einfach auch ein paar Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten in der ganzen narrativen Gestaltung.
Wer ist denn Beatrice Salvioni? Die Autorin ist ja wirklich noch sehr jung, Anfang 30. Sie hat Literatur oder literarisches Schreiben studiert in Turin, meine ich. Wer ist sie denn überhaupt?
Ja, sie kommt aus dieser Schule Holden, die Alessandro Baricco gegründet hat, vor inzwischen über 30 Jahren. Mittlerweile gehört die Schule Feltrinelli, also einem Verlag. Das heißt, sie hat sich durch diese Schule schon in so ein Milieu begeben, in dem es auch darum geht, wie Bücher gemacht werden und wie Bücher verkauft werden können. Sie ist eine ganz eindrucksvolle junge Frau. Also ich habe sie erlebt bei Auftritten. Sie hat etwas Selbstbewusstes und sie ist sicherlich auch sehr damit befasst, diese Frauengeschichten auch aus der Perspektive von jemandem zu erzählen, der zu einer Minderheit gehört. Also es geht eben auch um Queerness. Und sie benutzt sehr viel Material. Also Beatrice Salvioni ist eine fleißige Autorin. Sie hat sich durch die Zeitungen gelesen. Sie kommt aus Monza und hat da auch, sie beschreibt im Nachwort, ihre Großmutter, sehr viel Material, einfach von zu Hause, das sie benutzen kann, atmosphärisch, aus den Erzählungen ihrer Großeltern. Aber sie kommt aus dem Milieu dieser Schreibschule und das merkt man an der Art des Umgangs mit ihrem Stoff durchaus, weil mein Eindruck eben auch ist, dass es schon hingeschrieben ist auf Verfilmbarkeit und auf Fortsetzung.
Und wie würden Sie den Band Malakarne dann abschließend beurteilen? Also wie gelungen ist denn diese Fortsetzung, dieser zweite Band von Beatrice Salvioni?
Der erste Band Malnata hatte noch so eine Ungezügeltheit, fand ich. Also der hatte so etwas Starkes, eine Energie auch von einem Debüt. Hier ist sie so ein bisschen braver und wickelt auch einfach historische Ereignisse ab an ihren Charakteren entlang. Wer etwas über Italien erfahren will in dieser Zeit, der ist sicherlich damit ganz zufrieden. Ich habe einige Einwände, denn es ist so ein Italien, wie man es in Deutschland auch liebt. Also möglichst archaisch, gewalttätig, kämpferisch. Und ich muss sagen, dass ich da schon auch literarisch auf der Ebene der Sprache finde, dass sich wenig verselbstständigt. Sie hat so fast mechanisch die Angewohnheit, entweder den ersten Band zusammenzufassen und einzufügen und dann auch immer mit Vergleichen zu arbeiten. Also das ist ein bisschen mühsam als Leserin, wenn dann immer wieder von Blicken die Rede ist, die wie Skalpelle auf die unbedeckte Haut treffen oder ein Gesicht, das wie Brotteig aussieht oder Maddalena, die eine robuste Seele hat, hart wie ein Pfirsichkern. Also da finde ich, drückt sie ein bisschen zu sehr auf die Tube und hat so eine Art, dass ja, auch auszustatten mit Vergleichen, von denen sie annimmt, dass sie literarisch sind. Also wenn man gerne etwas Leichtgängiges liest und sich über Italien informieren will in der Zeit, dann ist man mit Malakarne, man sollte vorher aber Malnata lesen, ganz gut bedient. Wenn man Ansprüche an die Sprache hat, dann sollte man lieber zu anderen Autorinnen wie Francesca Melandri oder Michela Murgia oder Giulia Caminito greifen. Das wäre abschließend meine Einschätzung, mein Urteil.
Die Literaturkritikerin und Expertin für italienische Literatur, Maike Albat. Wir haben über den Roman Malakarne von Beatrice Salvioni gesprochen. Das Buch erscheint im Penguin Verlag und aus dem Italienischen hat es Anja Nattefort übersetzt. 512 Seiten stark ist dieses Buch und es kostet 25 Euro. Maike Albat, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Und um Freundschaft geht es auch in dem nächsten Buch, das wir hier in SWR Kultur vorstellen. Eine Jungsklicke zieht es aus ihrer schottischen Kleinstadt nach Manchester. Denn dort treten ihre Idole auf, Bands wie The Smiths oder New Order. Es sind die 1980er Jahre und ich muss ehrlich sagen, bei diesen wilden, rauschhaften und vor allen Dingen handyfreien Auftritten wäre ich auch gern dabei gewesen. Zum Glück gibt es Bücher wie das von Andrew O'Hagan, der uns von diesen Jungs und diesem legendären Konzertwochenende in Manchester erzählt. Maifliegen heißt ein Roman aus dem Jahr 2020, der jetzt auf Deutsch erscheint. Das Buch startet als leicht nostalgische Erzählung und endet als ergreifende Freundschaftsgeschichte. Christoph Schröder stellt uns Maifliegen vor.
Irvine in der schottischen Grafschaft Ayrshire. Eine 30.000 Einwohnerstadt in der Depression. Es ist der Sommer 1986, der Thatcherismus ist auf seinem Höhepunkt. Die Ministerpräsidentin, die Eiserne Lady, hat die streikenden Bergarbeiter in die Knie gezwungen. Nun sitzen diese Männer zu Hause, trinkend, rauchend, ohne Arbeit und Perspektive. Halbherzige Väter nennt Andrew O'Hagan sie. Und deren Kinder? Sehnen sich an andere Orte, flüchten sich, wie viele der Figuren in Maifliegen, in die Musik oder in die Literatur. Den Sound zu dieser Landschaft liefert die schottische Band The Jesus and Mary Chain, deren Konzerte, 15 Minuten lang, gespielt mit dem Rücken zum Publikum, legendär sind. James, der Ich-Erzähler von Maifliegen, ist gerade 18 geworden, ein sensibler Junge voll mit Lektüren, gefördert und ermutigt von seiner Lehrerin. Sein bester Freund Tully ist 2 Jahre älter als der schüchterne James und verschwendet seine Intelligenz als Hilfsarbeiter in einer Fabrik. Tully ist das Zentrum des Romans, der Gravitationspunkt, an dem sich alle Energien bündeln.
Er war der geborene Anführer. Die Art, wie er redete, da sahen Ältere alt aus. Tully war bereit zum Abheben. Er war nicht so sehr der Schmetterling, eher die Luft, die ihn trägt. Und in jenem Sommer war er bereit für ein Abenteuer jenseits der Hecken von Ayrshire.
Maifliegen ist in etwa 2 gleich lange Großkapitel aufgeteilt. Teil 1 spielt im Juli 1986. Von der schottischen Westküste aus bricht eine Handvoll junger Männer mit Tully und James an der Spitze auf nach Manchester, der Hauptstadt der Independence-Szene in den 1980er Jahren. Die Band The Smiths hat soeben ihr Album The Queen is Dead veröffentlicht. New Order, die Nachfolger der nach dem Suizid von Ian Curtis aufgelösten Joy Division, sind auf ihrem künstlerischen Höhepunkt. In Manchester und im legendären Club Hacienda wird der Sound einer Generation produziert. Und im G-Max, der Konzerthalle im ehemaligen Hauptbahnhof von Manchester, sollen sie alle an einem Abend auftreten. Es ist eine zugedröhnte Wallfahrt, die James, Tully, Limbo, Tips und wie sie alle heißen, unternehmen. Aufgeladen mit Wut gegen die Verhältnisse und anarchischem Geist, aber mit wenig Geld in den Taschen, reisen sie nach England. Und wie durch ein Wunder begegnen ihnen vor einem Hotel tatsächlich ihre Heroen. Der Smiths-Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr, die gerade in einen Rolls-Royce steigen.
Und wenn wir längst aus dieser Welt geschwunden sind, wird es noch Spuren der Freude geben, irgendwo im Universum, die an den Moment erinnern, in dem Tully Dawson die Stufen des Britannia-Hotels hinunterstürmte und sich bäuchlings auf die Motorhaube der Luxuskarosse der Smiths warf, das Gesicht, von Verehrung verzerrt, an die Windschutzscheibe gedrückt.
Johnny Marr hat vor dem Einsteigen noch seine Kippe auf die Straße geworfen, auf die Tully sich stürzt und die er sich sofort selbst in den Mundwinkel schiebt.
»Ist doch egal«, sagte er. Das bisschen Spucke macht mir nichts aus. Der Mann hat How Soon Is Now geschrieben.
So geht es zu im ersten Teil von Maifliegen. Ein Jungsbuch mit dunklen sozialen Untertönen. Es geht ums Trinken, um Mädchen, um Musik. Es geht darum, Leute zu provozieren und sich gegenseitig dumme Sprüche an den Kopf zu werfen. Andrew O'Hagan ist extrem stark darin, der Atmosphäre dieser Tage zwischen Desillusion, anarchischem Aufbegehren und der Euphorie vermeintlicher Freiheit nachzuspüren.
Einen Augenblick schwebte ich davon in meine eigene Welt. Dieses Gefühl, ganz weit draußen zu sein, wenn man es mit etwas übertreibt. Und ich liebte die Übertreibung. Ich liebte die Stimmung an diesem Abend, an dem alles erlaubt schien.
Und ziemlich genau in dem Augenblick, in dem man denkt, man habe nun genug gelesen von diesem etwas nerdigen Trip, bricht O'Hagan ab, ohne Pointe. Überhaupt sind die wichtigen Dinge in Maifliegen erfreulich unpathetisch erzählt. Der zweite Teil des Romans spielt im Herbst 2017. James, der Erzähler des Romans, ist mittlerweile ein arrivierter Schriftsteller. Er bekommt einen Anruf von seinem Freund Tully, der als Englischlehrer arbeitet.
Ich habe einen Tumor in der Speiseröhre. Aber die Leber ist auch schon angegriffen, der Magen und die Lymphknoten, was weiß ich, was das sein soll. Es ist ein totaler... Ich bin ein lebender Leichnam. 4 Monate geben sie mir, dann ist Sense.
Maifliegen hat in seinem zweiten und durch berührenden Teil einen anderen Tonfall. Zum einen rekonstruiert James anlässlich von Tullys kurzfristig anberaumter Hochzeit die nicht immer erfreulichen Lebensläufe der Teilnehmer der 30 Jahre zurückliegenden Manchester-Expedition. Zum anderen, und das ist das Entscheidende, wird Maifliegen zu einem sehr dezent erzählten, aber in seinen Überlegungen ausgesprochen klugen Roman über Freundschaft und Selbstbestimmung. Tully trifft eine Entscheidung. Eine Lebenshaltung wandelt sich von jugendlicher Attitüde in existenzielle Notwendigkeit. Welche ungewöhnliche Wendung die Geschichte nimmt, soll nicht verraten werden. Nur so viel. O'Hagan lässt seinen Figuren ihre Würde. Bis zum letzten Augenblick. Und das ist tröstlich.
Ein bewegender und kluger Roman findet Christoph Schröder. Er hat uns Maifliegen von Andrew O'Hagan vorgestellt. Aus dem Englischen haben es Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier übersetzt. Das Buch erscheint am 30. April im Ullstein Verlag. Die Corona-Pandemie liegt hinter uns und wirklich niemand vermisst sie. Von fiktiven Pandemien bekommen wir, so scheint es, trotzdem nicht genug. Ich denke da an Emily St. John Mandels Romanerfolg »Das Meer der endlosen Ruhe« oder an die Zombie-Film-Fortsetzung »28 Years Later«. Die neueste Pandemiegeschichte stammt nun von der Engländerin Claire Fuller. Die 59-Jährige wurde hierzulande durch ihre Romane »Bittere Orangen« und »Unsere unendlichen Tage« bekannt. Und wenn es in ihren Büchern ein durchgängiges Motiv gibt, dann ist es das der Isolation. Kein Wunder also, dass ihr neuester Roman »Das Gedächtnis der Tiere« größtenteils auf der Isolierstation einer Klinik spielt, während der Rest der Welt von einem Virus heimgesucht wird, das Erinnerung frisst. Oliver Pohlmann stellt uns diese Apokalypse vor.
Die nächste Pandemie wird nicht aus Asien kommen, sondern aus Südamerika. Das Virus wird nicht Corona, sondern Dropsy heißen und es wird erheblich gefährlicher sein als sein Vorgänger. Denn die Infizierten werden nicht an Erkältungssymptomen leiden, sondern an monströsen Schwellungen und an Gedächtnisverlust, einer Art Demenz im Zeitraffer.
Dropsy, was für ein alberner Name. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht einfach den wissenschaftlichen Namen verwenden. Irgendeine Boulevardzeitung hat den englischen Namen Dropsy eingeführt und alle haben es nachgeplappert, als hätten wir es hier mit einer Disney-Figur zu tun.
Claire Fullers neuer Roman spielt in einer Londoner Klinik, in der ein neuer Impfstoff erprobt werden soll. Neffi, die Ich-Erzählerin, ist eine der Freiwilligen. Zusammen mit einer Handvoll anderer junger Leute wird ihr erst das Vakzin, dann das Virus verabreicht. Ein riskantes Menschenexperiment nach dem Prinzip Hop oder Top also. Weshalb Neffis Angehörige die Protagonistin von der Teilnahme bis zuletzt abhalten wollen. Was folgt, ist ein mehrtägiger Fiebertraum zwischen Leben und Tod. Als Neffi endlich wieder wach ist, ist alles anders. Ärzte und Schwestern sind verschwunden, zusammen mit dem Impfstoff. Nur 4 ungeimpft gebliebene Probanden sind noch da, die Neffi schonend beizubringen versuchen, dass das Virus in der Zwischenzeit mutiert sei und gerade die Menschheit auslösche. So ganz genau weiß man es aber nicht. Die Fernsehsender haben sich verabschiedet. Das Handy schweigt.
Ein Sprecher des Rettungsdienstes bezeichnet die Lage als humanitären Notstand, sagte die Moderatorin. Und jetzt schalten wir zu. Sie zögert, späht zur Seite, wo ihre Notizen auf dem Sofa liegen, verliert aber den Faden. Sie blickt erst in die Kamera, dann auf den Bildschirm hinter sich, wo immer noch die Fahrzeugschlangen zu sehen sind, als wäre sie überrascht, hier zu sitzen. »Wir haben«, sagt sie, die Augen aufgerissen. Es scheint, als hätte sie vergessen, dass sie eine Live-Sendung moderiert.
So weit, so apokalyptisch also. Das Szenario ist nicht unbekannt. Dass ein Protagonist in einer Klinik aus einem längeren Zustand der Bewusstlosigkeit aufwacht, nur um festzustellen, dass inzwischen die Welt untergegangen ist, kennt man, etwa aus dem Zombie-Film 28 Days Later. Wenn Weltuntergangsgeschichten aber normalerweise davon leben, sich vorzustellen, wie es danach weitergeht, ist Claire Fullers Roman sozusagen die Ausnahme von der Regel. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen spielt er fast ausschließlich in dem geheimen Institut. Vom Rest der Welt sehen Probanden wie Lesende nur wenige Bruchstücke beim Blick aus den Fenstern. Ein verlassener Krankenwagen, streunende Hunde, entstellte Infizierte, die desorientiert umherkriechen. Als klaustrophobisches Kammerstück konzentriert sich Fullers von Andrea O'Brien stilsicher übersetzter Roman daher eher auf die fragile Dynamik der Überlebenden. Wobei die anderen Probanden, wie sich zeigt, so manche Geheimnisse von Neffi zu verbergen suchen. Zudem gehen schon bald die Vorräte zur Neige. Weshalb der Druck auf Neffi steigt, für die anderen hinauszugehen und Essen zu suchen. Schließlich ist sie aufgrund der überlebten Impfung die einzige der Gruppe, die vermutlich immun ist.
Hast du schon über meine Bitte nachgedacht? Übers Rausgehen? Fragt Yahiko, der mir den Rücken zugewandt hat, als würde er die Frage gar nicht an mich richten. Diese Methode hat Mom auch immer angewandt, mich beim gemeinsamen Kochen unangenehme Dinge gefragt, zum Beispiel, was ich mit meinem Leben anstellen wolle. Dabei klang ihre Stimme weich und sanft, aber darunter brodelte es.
Neffi denkt aber gar nicht daran, hinauszugehen. Sie flüchtet sich lieber in ihre Vergangenheit. Womit wir beim zweiten Grund wären, der Fullers Roman von anderen Weltuntergangsgeschichten unterscheidet. Der immense Raum, der die Vorgeschichte der Protagonistin einnimmt und der Spannung leider eher abträglich ist. Man erfährt viel über Neffis komplizierte Familie, die Erkrankung ihres Vaters, ihre Liebe zu ihrem Stiefbruder. Und über Oktopoden, Neffis große Leidenschaft. Das alles bekommt man aber nicht über gewöhnliche Rückblenden serviert, sondern teils über Briefe, die Neffi in der Klinik an H., ihren Lieblingsoktopus, schreibt. Und über sogenannte Erinnerungsreisen. Denn praktischerweise, Zufälle gibt es, hat einer der anderen Probanden den Prototyp eines neuartigen Geräts mitgebracht, das es erlaubt, eigene Erinnerungen wie eine Art Traum wiederzuerleben.
Ich verstehe meine Gedanken, die Gedanken dieses jungen Mädchens, ihre Wünsche, Vorlieben, Abneigungen, ohne mir dessen bewusst zu sein, denn sie sind auch meine gewesen. Und ich verstehe, dass ich dieses Mädchen bin und gleichzeitig die Frau, jetzt in der Gegenwart. Es fühlt sich an, als würde ich in einem alten Familienvideo mitspielen.
Natürlich könnte man hier einwenden, dass das Gedächtnis doch gar nicht wie eine Videokamera funktioniert. Problematischer ist aber, die apokalyptische Romangegenwart um das Tropsi-Virus und die immer neuen Erinnerungsreisen der Hauptfigur fügen sich partout nicht zu einem Ganzen, weshalb gerade der Mittelteil erzählerisch allzu lang auf der Stelle tritt. Was schade ist, denn Fullers Roman stellt wichtige Fragen. Welchen Wert haben persönliche Erinnerungen überhaupt noch in einer Welt nach dem Weltuntergang? Und was ist am Ende wichtiger? Ein sicheres Leben in selbstgewählter Gefangenschaft oder ein unsicheres in Freiheit? Das Ende von Das Gedächtnis der Tiere hält jedenfalls noch einige Überraschungen bereit.
Der Name klingt niedlich, das Dropsy-Virus ist es nicht. Oliver Pohlmann hat uns den Roman Das Gedächtnis der Tiere von Claire Fuller vorgestellt. Ein Pandemieroman, der ist im Kiona Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 25 Euro. Yesterday. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden die Gespräche mit Shelley Kupferberg und Maike Albart sowie alle Beiträge und auch die ganze Sendung zum nochmal hören in ARD Sounds und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich Andrea Kress. Und den Schlusspunkt dieser Sendung setzt Arlo Parks mit sphärischen Klängen. Night Swimming heißt dieser Song von ihrem neuen Album Ambiguous Desire. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Ich bin Christine Hartauer und für heute sage ich Tschüss.
Yesterday, when the sun sets through the trees.